Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Menschen sich systematisch täuschen, wie gut ihnen Natur tut. Sie sagen ein bisschen und der Effekt ist groß.
Bewegung und Natur tun mehr als gut, den Kleinen wie den Großen. Ging es in der vergangenen Sendung um Sinnfragen bei Kindern, setzen wir heute das Thema Bewegung, Natur, körperliche und vor allem geistige Entwicklung beim Kind in den Fokus der Fokussendung. Herzlich willkommen.
Kinder, es ist Sonntagnachmittag und so ein schöner Tag. Jetzt gehen wir mal nach dem Mittagessen spazieren. Kennen Sie, oder? Und jetzt nehmen wir an, Sie schaffen es trotzdem, mit Ihren Kindern spazieren zu gehen. Dann kommen Sie um 5:30 nach Hause und stellen fest, Sie haben wunderbare Kinder. Die sind gut drauf, die sind fröhlich, die sind super drauf, ja.
Das Zauberwort lautet Bewegung in der freien Natur und die unglaubliche Wirkung von grünen Wiesen.
Man hat eine Studie gemacht zu den Auswirkungen der Begrünung um einen Wohnblock rum auf die Entwicklung der Kinder in den Familien. Und es kam ganz klar raus, die Kinder, die im Grünen waren, die haben sich besser entwickelt als die Kinder, die nicht im Grünen waren.
Asphaltierte Betonlandschaften bleiben nicht ohne Wirkung.
Aufmerksamkeitsstörungen haben auch damit zu tun, dass die Kinder in Beton aufwachsen. So, nachgewiesen.
Es gibt ein Geheimrezept. Wenn Sie schlecht drauf sind oder Sie etwas intensiv beschäftigt, dann gehen Sie in die Natur. Laufen Sie, holen Sie sich Luft, die Sie benötigen. In dieser Sendung dürfen wir Ihnen ein überzeugendes Plädoyer fürs Bewegen in der Natur anbieten. Es nützt nicht nur den Eltern, den Erwachsenen, sondern Bewegung hat auch eine außergewöhnliche Bedeutung für die geistige Entwicklung von Kindern. Derjenige, der das vertritt und mit Studien belegt, ist Hirnforscher Professor Dr. Manfred Spitzer. Er ist ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Professor Spitzer gründete 2004 das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, das im Bildungsbereich sowohl Grundlagenforschung betreibt als auch Bildungseinrichtungen evaluiert und sie bei der Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Arbeit begleitet. Manfred Spitzer ist Autor zahlreicher Bestseller. Mit seiner Kritik am digitalisierten Leben, an deren Ende die digitale Demenz stehe, hat er sich nicht nur Freunde geschaffen. Professor Spitzer zielt mit seinen Forschungen auch auf Eltern und Kinder ab. Für ihn lauern im Digitalen mehrere Gefahren.
Hey, wenn das Kind schon auf dem Töpfchen hockt und sonst nichts Gescheites macht, soll es doch wenigstens ein iPad haben, damit es da noch was lernen kann. Und die Apps kann man kostenlos runterladen, die Lern-Apps. Mein Punkt ist, ein Kind kann gar nichts lernen, wenn es über eine Oberfläche wischt. Denn Kinder lernen anders. Die nehmen die Dinge in die Hand und probieren aus. Die begreifen die Welt.
Die Kinderhand, die nur übers Notebook wischt, der fehlt Bewegung. Und das hat Folgen.
Jedes vierte Kind kann nicht hüpfen. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass Kinder tatsächlich sich bewegen, dass sie ihren natürlichen Bewegungsdrang auch folgen können. Ja? Dass wir sie also nicht dran hindern, sich zu bewegen, indem man sie vor einem großen Bildschirm hockt, wo sie dann nur noch ihre Daumen bewegen. Das ist so wichtig, sich das klarzumachen. Und ich möchte Ihnen ein paar Argumente einfach dafür liefern, wie wichtig das ist.
Bei seinen Betrachtungen zur Bewegung geht es nicht nur um Sport, sondern auch um die besondere Bedeutung von Bewegung für die geistige Entwicklung von Kindern. Wir dürfen gespannt sein, wie Professor Spitzer dies bei seinem Vortrag auf Einladung der Initiative Vorarlberg bewegt erläuterte und begründete. Man ist geneigt zu sagen, hören wir ihm gut zu.
Zunächst mal, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten. Es gibt nicht nur eins. Ja? Bewegung ist auf jeden Fall gut für die körperliche Entwicklung. Dass es für die geistige Entwicklung gut ist, das war lange Zeit überhaupt noch nicht so klar. Aber seit etwa 20 Jahren, wenn man die Entwicklung ganz von Anfang an nimmt, seit etwa 20 Jahren wissen wir, dass sich Bewegung tatsächlich unglaublich auf die geistige Entwicklung auswirkt. Und das geht so weit, dass es tatsächlich, wenn man sich bewegt, das hat man zuerst im Tierversuch gefunden und dann beim Menschen, dann hat man mehr Nervenzellen im Kopf. Also Sie wissen alle, wir haben Nervenzellen im Kopf. Ja. 100 Milliarden hat jeder von Ihnen im Kopf. Ja. Die arbeiten miteinander, indem sie sich Impulse zuschieben. Die haben Verbindungen untereinander, das ist auch ganz wichtig. Diese Verbindungen, die werden auch stärker und besser ausgeprägt, wenn man sie benutzt. Also im Gegensatz zu dem Computer hier. Der hat so einen Chip, der rechnet, nennt man Central Processing Unit, CPU, und eine Festplatte und die speichert. Fertig. Der ist heute genauso gut wie an dem Tag, wo ich ihn gekauft habe. Nicht besser. Ihr Gehirn ist seit Ihrer Geburt viel besser geworden, weil Sie haben es benutzt. Denn hier oben gibt es keine CPU, die rechnet, und eine Festplatte, die speichert. Hier oben gibt es nur diese Nervenzellen da. Und zu jeder Nervenzelle kommen 10.000 Drähte an, also Fasern von anderen Nerven. Die sehen Sie aber nicht. Denn wenn man so ein Bild machen will, muss man eine Nervenzelle mit Farbstoff, in dem Fall ist es gelber Farbstoff, füllen und dann draufleuchten und dann sieht man nur den Farbstoff. Und den ganzen Rest, der hier auch noch ist, den sieht man nicht. Ich sage das nicht deswegen, damit Sie morgen anfangen, Nervenzellen zu fotografieren, weil Sie jetzt wissen, wie es geht, sondern damit Ihnen klar ist, solche Bilder haben Sie alle schon gesehen von so Nervenzellen, so schön verästelt und verzweigt. Die gibt's gar nicht. Was es gibt, sind eben 200 von denen auf dieser Fläche und dann noch 10.000 zu jeder einzelnen Zelle Fasern. Und wenn man sich das mal vorstellen versucht, merkt man, das ist ein Filz und Geknäuel. Und das Verrückte ist, wir haben mittlerweile verstanden, wie es funktioniert. So gut, das haben sich die wenigsten von Ihnen vielleicht schon mal klar gemacht, dass die reichsten Firmen der Welt, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Gehirne, wie sie so funktionieren, nachbauen. Deswegen können die Computer, die daraus entstehen, dann auch selber lernen. Und wer füttert die mit Informationen? Antwort, Sie alle. Und daraufhin können dann diese genannten Firmen Ihnen Services verkaufen, weil Ihre Computer über Sie so viel wissen. Das ist kein Witz, so weit sind wir ja heute. Und das sind nicht diese Computer, die da bei Apple, Google arbeiten. Nein, das sind Computer, die so funktionieren wie Gehirne, weil man verstanden hat im Prinzip, wie die funktionieren. Deswegen gibt es heute ja lernende Computer und Computer, die Gesichter erkennen und Muster zuordnen und. Also wir haben das ziemlich gut verstanden und das Wichtigste, was wir verstanden haben, ist Folgendes, dass das Gehirn, indem es arbeitet, sich dauernd ändert. Also nochmal, hier gibt es ein Ding, was arbeitet und ein Ding, was speichert, in dem Ding hier. Hier gibt es eben nur diese 100 Milliarden Nervenzellen und die schieben sich elektrische Impulse zu. Und dadurch, dass die das machen, ändert sich die Verbindung zwischen den Nervenzellen. Und dadurch werden die besser im Zuschieben. Und dadurch ändert sich wieder Verbindung. Und so wird das Gehirn immer besser. Einfach, weil es halt immer mehr arbeiten kann, dadurch, dass es schon gearbeitet hat. Sie können sich das, wenn Sie sich mit Bewegung und Sport auskennen, ein bisschen vorstellen wie ein Muskel. Der Muskel, den müssen Sie auch benutzen und dann wird er besser. Und dann benutzen Sie, wenn er besser geworden ist, können Sie ihn auch noch besser benutzen und dann wird er noch besser. Im Hirn ist es auch so, nur noch viel doller. Da gibt es ja nicht nur ein paar Muskeln, sondern Milliarden von Nervenzellen. Und jeder hat 10.000 Verbindungen. Die Anzahl der Verbindungen in Ihrem Gehirn, so gibt ein schönes gemaltes Bild von so einer Verbindung. Hier sehen Sie eine Synapse. Von diesen Dingern haben Sie 1 Million Milliarden im Kopf. Jeder von Ihnen. Eine 1 mit 15 Nullen, das ist die Anzahl der Synapsen in Ihrem Kopf. Und als ich studiert habe, vor gefühlten 100 Jahren, habe ich dann mal ganz am Anfang meinen Professor gefragt, sagen Sie mal, warum gibt es eigentlich Synapsen? Wird doch einfacher, der Impuls geht gerade durch, da könnte man sich auch die Chemie hier sparen, denn das geht elektrisch, das geht ratzfatz, zack. Und das dauert Zeit erstens und zweitens kostet es Energie. Und wenn was mehr Zeit braucht und mehr Energie kostet, dann nennt man das doch ineffizienter. Es wäre schneller und mit weniger Energie ohne Synapse. Und da habe ich meinen Professor gefragt, sagen Sie mal, warum hat man überhaupt Synapsen? Wäre doch besser ohne. Die Antwort damals vor 35 Jahren, halt deinen Mund. nicht so freundlich, weil er war so ein bisschen ungehalten. Und ich weiß auch ganz klar, warum. Der wusste es auch nicht. Es war aber nicht einmal sein Fehler. Es wusste nämlich niemand. Niemand wusste, warum es Synapsen gibt. Vor 35 Jahren. Und es ist die wichtigste Entdeckung der Gehirnforschung, dass wir heute wissen, wofür es die gibt. Die ändern sich, wenn sie benutzt werden. Da werden sie größer und dicker und zwar noch mehr drumherum gebaut. Und wenn sie nicht benutzt werden, dann werden sie weggeräumt. Erst werden sie kleiner, dann werden sie weggeräumt. Dann sind sie weg.
Musik. Es geht um das Benutzen des Gehirns. Professor Spitzer verdeutlicht es mit dem Bild des trainierten Muskels. Steter Tropfen höhlt den Stein, ist auch so eine dazu passende Lebensweisheit. Das ist die eine Seite. Die andere ist, um etwas zu verbessern, kann man korrigierend eingreifen.
Das sieht man an so Beispielen, haben Sie alle schon gesehen, so ein Kind, was mit einer Augenklappe rumrennt. Haben alle schon mal ein Kind gesehen in der Fußgängerzone, was so mit so einer Piratenklappe auf dem Auge rumrennt. Ja? Und die spontane Reaktion von uns Erwachsenen ist, ach, das arme Kind, so klein und hat schon was am Auge. Der Witz ist, die Piratenklappe hat das Kind auf dem gesunden Auge. Warum in aller Welt klebt man einem Kind ein gesundes Auge zu? Die Augenärzte wissen schon sehr lang, dass man bei Babys schon Sehtests machen kann. So, guckt man halt, hält ihm ein Auge zu und guckt, wie das Baby so guckt, wenn man so macht. Also man kann ja nicht sagen, lese mal die Buchstaben von oben nach unten, das kann ein Baby. Aber man kann aber bei kleinen Kindern schon einen Sehtest machen. Und wenn man das macht und findet raus, dass das Kind zum Beispiel auf dem Auge super gut sieht, also ganz aufmerksam verfolgt, was man da so zeigt, aber auf dem Auge nicht so gut. Heute gibt es objektive Tests, da kann man rausfinden, das Auge sieht 70%, das sieht 100%. Wenn man das rausfindet, weiß man schon lange, und macht nichts, dann ist das Kind, wenn es 5 Jahre alt ist, auf dem Auge blind. Und heute weiß man genau, warum. Weil das so ist, wie ich gerade gesagt habe, nämlich das Auge schickt scharfe Bilder, das Auge schickt unscharfe Bilder. Da hinten hin, weil hier hinten ist das Sehsystem im Gehirn. Das Sehsystem hätte gern scharfe Bilder, verarbeitet also vor allem die Bilder von dem Auge. Und die von dem Auge, die lässt es eher links liegen. Wir wissen mittlerweile, es unterdrückt sogar eher die Verarbeitung der Bilder von dem Auge. Ja, wenn Sie die Impulse, die von da hier hinten hinkommen, nicht verarbeiten oder sogar ablehnen, dann werden die Verbindungen nicht nur nicht besser, die werden sogar weggeräumt, die paar, die schon da sind. Und das Auge wird hinten super gut verbunden, weil da kommen ja immer die scharfen Bilder, die verarbeitet werden. Und wenn Sie nichts machen, dann führt das dazu, dass dieses Auge mit 5 Jahren blind ist. Es ist zwar noch da und funktioniert im Prinzip noch, hat aber keine Verbindungen da hinten. Und das Problem ist, wenn die erstmal mit 5 nicht entstanden sind, dann war es das und das Auge bleibt zeitlebens blind. Sie können dann nichts mehr machen. Weil die Zeit, die das Gehirn da hinten braucht, bis es fertig ist, das ist so von 0 bis 5 und dann ist es eben fertig. Und was machen Sie? Die Behandlung ist total simpel. Sie kleben das gute Auge zu und nehmen den nicht so scharfen Bildern die Konkurrenz weg. Und wenn, das macht dem Kind keinen Spaß. Und jede Mutter, die das machen muss, die hat jeden Tag einen Kampf mit ihrem Kind, damit sie dem das 3-4 Stunden ins Auge zuklebt, das Gute. Aber wenn sie das macht und hinkriegt, und sie muss es hinkriegen, dann werden die Bilder, die unschärferen, verarbeitet. Und dieses Auge wird, wie man heute sagt, gern verdrahtet. Wird also hinten kriegt die Verbindungen. Und wenn's die hat, und das Kind ist 5, und die Gehirnentwicklung hier hinten ist fertig, dann können Sie die Piratenklappe weglassen, das Auge sieht nach wie vor 70% und bleibt 70% sehen zeitlebens. Wenn Sie es bis 5 verpennt haben, war es das und das Auge ist blind. Das ist ein großer Unterschied, ob Sie 70% sehendes Auge haben oder ein blindes Auge, vor allem wenn Sie mit dem dann irgendwann mal was haben. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil für die ganze Gehirnentwicklung das Gleiche gilt. Nur sind 3 Kurven, die kann man etwa so hinmalen, das Sehen, nebenbei auch die anderen Sinne. Man, was braucht ein Baby, wenn es auf die Welt kommt? Das muss erst mal was mitkriegen. Also das sollte sehen, hören, das sollte sich schnell entwickeln. Und das tut es auch. Und das lernt ganz viel, also das ist die Lerngeschwindigkeit. Und es lernt viel, ja, weil es schnell lernen kann. Aber dann lernt es immer weniger und so mit 5 ist es halt fertig, hat es ausgelernt. Ja, und bleibt dann so, wie es ist. Übers Sprechen wissen wir von einigen Fällen, zum Teil sehr gut dokumentiert, dass wenn Sie mit 13 noch nie mit Sprache was zu tun gehabt haben, dann lernen Sie nicht mehr sprechen, egal was man mit Ihnen anstellt. Die Zeit ist einfach vorbei, wo sich die Sprachzentren entwickeln können, wo Sie Sprache verarbeiten können und in sich aufnehmen können. Und das ist ja auch interessant, je mehr Sprachen einer kann, desto schneller lernt er die nächste. Gut, das ist gut, wissen wir. Ja. Wenn einer nur eine Sprache kann und muss dann noch eine andere lernen als Erwachsener, tut er sich richtig schwer. Wenn einer schon 3 Sprachen kann und er lernt die vierte, kein Ding. Es ist so. Es gibt Leute, die können 50 Sprachen, die lernen die 51. in 6 bis 8 Wochen. Das gibt's wirklich. Und wir wissen nebenbei auch, die können ja nicht für jede Sprache 6 Jahre brauchen, wie das Baby für die Muttersprache. Weil dann wären sie ja schon 300, wenn sie 50 Sprachen gelernt haben. So alt wären wir nicht. Ja, deswegen, die lernen tatsächlich immer schneller. Ganz wichtige Erkenntnis. Noch einmal, weil hier gibt es keine CPU, die rechnet, und eine Festplatte, die speichert. Die Festplatte hier in dem Ding, wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Wenn die zu 90% voll ist, passt noch 10% rein. Wie ist es denn hier? Ihr Gehirn, unser aller Gehirn, hat die irre Eigenschaft, je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Also es ist wirklich ein Speicher, der paradoxe Eigenschaften hat. Wenn Sie 50 Sprachen können, passt die 51. viel leichter rein, als wenn Sie nur eine Sprache können. Das ist mit Musikinstrumenten genauso. Das ist mit Mathebüchern, wenn Sie schon 10 gelesen haben, lesen Sie das 11. viel einfacher, als wenn Sie noch gar keins gelesen haben. Das ist mit allem so. Je mehr Sie sich auskennen, desto besser können Sie sich in dem, wo Sie sich auskennen, noch besser auskennen. Und es wird nicht voll. Nein, es wird überhaupt nicht voll.
Kinder bewegen sich spontan. Sie stehen auf und fallen wieder um und lernen durch Versuch und Irrtum das Laufen auf 2 Beinen. Und so eignen sie sich bewegend die Welt an. Die Erfahrung ist, körperliche Bewegung macht Kindern Freude. Das Lernen ist ein Prozess, der wird hier grundgelegt, in der Frühphase des Lebens. Das oft viel gepriesene lebenslange Lernen erfährt beim Hirnforscher Manfred Spitzer zuordnbare Einschränkungen.
Also denken, wollen, handeln, ja, das sitzt hier vorne. Und dieses Ding, also unser Frontalhirn, das entwickelt sich so bis Anfang, Mitte 20. Ja. Macht die Kontrolle, das macht Planen, das macht, dass wir uns vernünftig verhalten, vernünftig handeln, Ziele haben, denken können und so weiter. Mit 18 ist es noch nicht fertig. Ne? Dafür gibt es ein paar schöne Befunde. Wenn Sie zum Beispiel Führerscheinanfänger nehmen, die mit 18 ihren Führerschein machen und dann einfach Unfälle zählen, dann finden Sie mehr Unfälle, als wenn Leute mit 19 ihren Führerschein gemacht haben und dann die Unfälle angefangen wird zu zählen. Und mit 20 sind noch weniger. Und das geht runter bis so 3, 24 und dann bleibt es unten. Also der 3, 24-Jährige ist direkt nach dem Führerschein ein besserer Autofahrer als der 18-Jährige nach dem Führerschein. Warum? Weil er ein entwickelteres Gehirn hat. Und nach Mitte 20 ändert sich nicht mehr so viel in unseren Werten, Zielen und Plänen. Das weiß die katholische Kirche seit Jahrhunderten, denn die weiß, dass man ab 26 gar nicht mehr missionieren braucht. Es klappt nicht mehr. Das ist kein Witz. Uralte Erkenntnis aus der katholischen Kirche, missionieren lohnt bis 26 und es passt zur Entwicklung des Frontalhirns aus neurowissenschaftlicher Sicht wie die Faust aufs Auge. Passt genau. Ja. Und da sind eben dann Haltungen, Einstellungen, Werte so weit gefestigt, hier, und dann kann man da auch nicht mehr alles ändern. Ja. Aber was folgt daraus? Dass wir diese Phase des Lernens nicht verpassen dürfen. Ja. Sie können nicht sagen, wir machen alles, was wir in der Schule machen, einfach ab 30 und schicken die Kinder vorher in die Fabrik oder sowas. Das ginge nicht. Bildung muss in jungen Jahren passieren, weil sonst passiert sie nicht mehr. Ja. Da gibt es insgesamt, zum Beispiel die Kurve, die zeige ich auch immer gern, hier hat sich ein Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger Gedanken darüber gemacht, wie sich Bildungsinvestitionen rentieren in Abhängigkeit vom Alter des zu Bildenden. Hört sich kompliziert an, ist ganz einfach. Nebenbei in Science Magazine, ganz hochrangig publiziert, Nobelpreisträger. Die Frage, die der beantwortet hat, ist, wie rechnet sich ein Euro oder ein Dollar, den ich in Bildung stecke, in Abhängigkeit davon, wie alt die sind. Nämlich, wenn Sie einen Euro in Bildung stecken wollen, wo stecken Sie den hin? In den Kindergarten. Da kommt am meisten Bildung bei raus. In der Schule ist auch noch nicht schlecht, ja? Aber so hier ist ganz miserabel. Ja? Und das liegt daran, dass kleine Kinder ganz schnell lernen können. Wenn sie da also Bildung machen, dann saugen die das auf, ganz schnell. Ja, kleine Kinder, die können ja auch noch nichts. Die kommen auf die Welt, die haben zwar motorische Zentren und Sprachzentren, aber diese Zentren, die können nichts. Kinder können nicht laufen, wenn sie auf die Welt kommen. Ja, können keinen Schlüssel halten und keinen Griffel. Das müssen sie lernen. Sprechen müssen sie lernen. Wie die Welt funktioniert, müssen sie lernen. Und das tun die innerhalb von wenigen Jahren, ohne Lehrer, einfach nur so. Ja. Und wenn wir die nur machen lassen, dann passiert ganz viel auch in dieser Zeit im Hinblick nicht nur auf die körperliche, natürlich wachsen die und kriegen Muskeln. Nein, im Gehirn passiert eben auch ganz viel. Ja. Aber es muss passieren. Mal so eine Zahl, damit Sie sehen, wie wichtig auch wirklich das ist, was Kinder tun. Der Unterschied zwischen einem Oberschichtkind und einem Unterschichtkind, das sind Daten aus Amerika, bei der Einschulung sind 30 Millionen Wörter. Die hat das Oberschichtkind mehr gehört als das Unterschichtkind. Man hat Kindern verschiedenen Alters, also von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr, letztlich Diktiergeräte umgehängt. Was dann auf dem Diktiergerät ist, unterschieden, ist es das, was ein anderer zum Kind spricht, ist es, was das Kind selber spricht, und einfach gezählt, wie viele Wörter werden mit dem Kind gesprochen. Und dann kommt raus, in den ersten 6 Lebensjahren zu Unterschichtkindern 30 Millionen Wörter weniger. Da muss man nicht viel Fantasie haben, um sich auszumalen, dass die Sprachzentren von Unterschichtkindern nicht so trainiert sind wie die von Oberschichtkindern. Und wenn es dann in die Schule geht und Lernen vor allem sprachlich vermittelt wird, haben die Oberschichtkinder einen riesen Vorsprung. Weswegen es wichtig ist, dass man, wenn man schon Schichtenunterschiede feststellt, die es in Europa nicht so drastisch wie in Amerika aber auch gibt, und die eher wieder auseinandergehen, denn der Fernseher zählt nicht, der Computer auch nicht. Der hat nämlich keine Effekte bei der Sprachentwicklung. Das wissen wir mittlerweile auch. Ja? Also die Kinder, die vor allem vom Bildschirm geparkt werden, erstens bewegen die sich dann weniger und zweitens kriegen die auch weniger Sprachinput und haben dann schon mal bei Einschulung weniger Kontrolle über ihre Motorik und können nicht so gut sprechen, weil sie vor Bildschirmen geparkt wurden. In Deutschland spielt der 2- bis 4-jährige Durchschnittsbürger schon eine halbe Stunde mit dem Smartphone der Mutter jeden Tag. Eine halbe verlorene, wache Stunde. Was schlimm ist, weil Babys ja sowieso viel schlafen und wenn die mal wach sind, dann sollte man sie nicht so machen lassen, sondern irgendwas Richtiges machen lassen. Ja. Das ist ganz wichtig. Das Ding hat die Eigenschaft, je mehr hier schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Schlechte Karten haben sie nur, wenn sie 20 sind und es ist noch nichts drin, dann passt auch nichts mehr rein. Ja, das folgt daraus auch. Ja? Denn je mehr sie wissen, desto leichter ist es, weiter zu wissen und weiter zu lernen. Und wenn man nichts weiß mit 20 oder 25, hat man richtig schlechte Karten. Heute reden viele von lebenslangem Lernen, das haben sie in den ersten 25 Jahren abgehakt. Wenn sie viel drauf haben, dann werden sie weiter Lust haben zum Lernen und werden es auch hinkriegen. Aber wenn sie gar nichts gelernt haben in Kindheit und Jugend, haben sie schlechte Karten. Dann kann man nichts mehr machen, denken sie an das Auge. Ab 5 ist es blind und bleibt blind. Und ein ungebildetes Gehirn mit 25 bleibt ungebildet. Punkt. War dann halt rum. Es geht immer noch ein kleines bisschen. Ja. Aber beim Sehen geht gar nichts mehr. Ja, das ist richtig, zack, fertig. Bei den höheren und höchsten Dingen geht ein bisschen, aber auch nicht mehr viel. Das muss man sich einfach klar machen.
Manfred Spitzer gibt zu, vor 20 Jahren habe noch gegolten, im Erwachsenengehirn wächst nichts mehr. Das Hirn sterbe den Hirntod eben auf Raten. Umso erstaunter war man über die Ergebnisse der Hirnforschung.
Es stimmt nicht. Auch bei Ihnen wachsen jetzt Nervenzellen im Kopf. Und es wachsen mehr, wenn Sie vorhin gejoggt waren oder wenn Sie sich vorhin bewegt haben. Hat man nämlich auch bald gefunden, erst bei Mäusen, wenn man denen ein Laufrad in den Käfig baut und die können rumrennen, dann wachsen mehr Nervenzellen. Laufrad raus, wächst weniger. Ja? Bei Menschen mittlerweile auch gefunden, dass man eben tatsächlich, wenn man was macht, geht es besser. Ja? Ausdauertraining macht Neuronenwachstum. Die neuen Nervenzellen lernen besser als die alten, die schon da sind. Man braucht sie vor allem bei schwierigen Aufgaben. Also wenn Sie joggen und dann Kreuzworträtsel machen, vergessen Sie es. Weil Krautier mit E, ja, das wissen Sie entweder oder nicht. Und wenn Sie es nicht wissen, dann beanspruchen Sie Ihr Gehirn nicht groß. Ja. Wenn Sie aber zum Beispiel mit Ihrem Enkel umgehen oder Ihr Kind Sie gerade was Schwieriges fragt, ja, dann also sich so richtig herausfordert, dann ist das gut für Ihr Hirn. Dann müssen Sie es nämlich richtig benutzen und richtig sich anstrengen. Und es ist genau das, was man weiß, dass wenn Sie sich, Sie müssen sich richtig anstrengen, damit die beim Joggen mehr nachgewachsenen Nervenzellen nicht wieder verkümmern, sondern wirklich benutzt und dann auch eingebunden werden mit dem Rest vom Hirn. Die müssen verbunden werden, sonst tun die nach 3 Wochen nimmer und gehen kaputt. Aber die werden eingebunden, wenn es richtig schwierige Aufgaben sind. Leichte nicht. Und Kreuzworträtsel ist leicht. Ja. Mit einem Enkel über schwierige Themen reden ist schwer. Und deswegen ist der Enkel besser als ein Kreuzworträtsel. Ja, Sport lässt es besser wachsen. Bestimmte Medikamente machen, dass sie schneller wachsen. Das ist auch ganz toll. Neue Nervenzellen lernen schneller als die alten. Und 2012 hat man sogar schon herausgefunden, dass das Fernsehen Gehirnfunktionsstörungen macht. Ja. Indem man Mäuse hat fernsehen lassen. Und dann geguckt hat, sind die aufmerksam, die sind schlecht. Also Mäuse, die fernsehen in Kindheit und Jugend, sind danach, wenn sie erwachsen sind, aufmerksamkeitsgestört, hyperaktiv, weniger neugierig und weniger lernfähig als Mäuse, die keinen Fernseher geguckt haben in Kindheit und Jugend. Das Schöne an der Studie an den Mäusen ist, da kann man jetzt sagen, ja, das ist halt die Unterschicht guckt halt mehr fern oder so. Und es gibt keine Unterschichtmäuse, ja. Da ist völlig klar, das liegt am Fernsehen. Punkt aus, Schluss. Hat man gefunden. Ja? Also Jogging ist das beste Gehirnjogging und Sport ist mehr als nur Schwitzen. Ja? Und ich zeige Ihnen mal so ein paar Studien. Also Exercise and Children's Intelligence, Cognition, Academic Achievement, da kommt also raus, je mehr die körperlich machen, desto weiter kommen die im Bildungsbereich, desto intelligenter werden die und desto pfiffiger im Denken sind die. Ja? Und allein dieses Wissen sagt eigentlich schon, es ist wichtig, dass sich Kinder bewegen. Und noch einmal, die machen das ja eigentlich, aber man muss sie auch machen lassen. Ja. Und darf sie nicht sagen, jetzt setzt euch mal hin, wir machen jetzt Sport. Ja? Also so, das war bei uns im Sportunterricht früher immer so. Alle saßen auf der Bank und der Beste muss die Kletterstangen hoch. Ja? Also sollen sich alle bewegen. Kinder, seid mal still, wir machen jetzt Sprachtraining. Das ist genau sowas. Ja? Und wie wichtig das Bewegen tatsächlich ist, und zwar bewegen, unsere Hand ist unser unglaublichstes Bewegungsorgan, dann können wir Sachen machen, die kann keine Spezies sonst. Affen können nicht Klavier spielen. Ja. Einfach, weil die ihre Hände nicht so kompliziert bewegen können. Das klappt schon von der Bewegung der Hand nicht. Ja. Wir können das. Ja. Und wie lernen wir zum Beispiel zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Mit den Fingern. Und je mehr Fingerspiele Sie im Kindergarten machen, desto besser sind Sie mit 20 in Mathematik. Fingerspiele. Ja. Weil die Zahlen eben über die Finger ins Gehirn kommen.
Wir gehen mit einer Jazz-Fantasy on Mozart mit dem jungen Pianisten Aaron Pilsan in die zweite Hälfte der Fokusstunde.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
In dieser Fokussendung reden wir über Bewegung und welch außergewöhnliche Bedeutung sie für die geistige Entwicklung von Kindern hat. Wir haben gelernt, wenn wir uns draußen bewegen, wachsen Nervenzellen. Das heißt unausgesprochen, Sport fördert nicht nur die Gesundheit, Sport fördert auch Aufmerksamkeit, Konzentration, Selbstvertrauen und Selbstkontrolle. Er vermittelt Erlebnisse der Selbstwirksamkeit und fördert aus all diesen Gründen das Lernen. Für den Hirnforscher Professor Manfred Spitzer kommt der Hand beim Kleinkind für das Begreifen der Welt und für das Lernen eine überragende Bedeutung zu. Denken wir ans Zahlenlernen. Hier kommen über die Finger die Zahlen in den Kopf. Zurück zur Frage der Bewegung und deren Bedeutung für die geistige Entwicklung.
Wenn man schon sich bewegt, wo sollte man das denn dann machen? Es gibt eine ganz einfache Antwort. Draußen. Was man nicht für möglich gehalten hätte, ist folgender Befund, der sich in mittlerweile so deutlich herauskristallisiert, dass man sich immer gefragt hat, warum hat man das noch längst nicht untersucht? Dass der Aufenthalt da sich auf Kinder in mehrfacher Hinsicht positiv auswirkt. Zum Beispiel, schöne Untersuchung, die hat man mit Studenten gemacht. Man kann sowas auch mit Kindern machen und findet dasselbe. Ich sage dazu gleich noch einiges. Also eine Studie, die ist nicht so alt, 2015 publiziert. The Benefits of Nature Experience, Improved Affect and Cognition. Die laufen entweder da rum oder da rum, einfach so 20 Minuten. Und dann hinterher macht man Tests mit ihnen. Ja? Zum Beispiel, man fragt sie, wie ängstlich sind sie, wie viel grübeln sie nach. Und wenn sie in der Natur gelaufen sind, dann sind die weniger ängstlich und sie grübeln weniger. Sie haben weniger negative Affekte und mehr positive Affekte, wenn sie sich in der Natur bewegt haben. Aber nicht nur das. Wenn man sie Zahlen nachsprechen lässt oder sagt, ich sage mal 5 Zahlen und jetzt sagen sie die bitte rückwärts, dann sind die in solchen Tests besser, wenn die gerade in der Natur waren. Also man kann tatsächlich Tests machen und zeigen, die sind vom Gefühl her besser drauf und sie können klarer denken, wenn sie vorher in der Natur waren. Nochmal, das hat man experimentell gezeigt. Ja. Vor 2 Jahren. Also ist noch nicht so lang her. Ja. Und dazu gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die das alles gezeigt haben. Man hat sogar Folgendes mal gemacht. Man hat Leute gefragt, sagt mal, wie geht es denn euch jetzt? Wie fühlt ihr euch gerade so? Auf einer Skala von 0 bis 100. Und sagen die Leute, naja, 53. Ne? Also irgendwo gerade so in der Mitte. Was glaubt ihr, wie ihr euch fühlt, wenn ihr jetzt 2 Stunden rausgeht? Ja, 57. Wird schon ein bisschen besser sein, wenn ich rausgehe. Okay, dann geht doch jetzt einmal 2 Stunden raus. Also man hat das so gemacht, dass das auch ging. Ne? Und nachdem die draußen waren, und kam wieder zurück, wie fühlt ihr euch denn? 89. Also ich übertreibe ein kleines bisschen nur. Wenn man Leute fragt, wie werdet ihr wohl drauf sein, wenn ihr jetzt 2 Stunden draußen wart, dann sagen die, naja, ein bisschen besser. Wenn sie dann 2 Stunden draußen waren und man fragt sie, wie geht's ihnen jetzt im Vergleich zu vorher und man misst vorher und hinterher, geht's ihnen so viel besser. Alle Eltern wissen das. Kinder, es ist Sonntagnachmittag und so ein schöner Tag, jetzt gehen wir mal nach dem Mittagessen spazieren. Kennen sie, oder? Und jetzt nehmen wir an, sie schaffen es trotzdem, mit ihren Kindern spazieren zu gehen. Dann kommen sie um 5:30 nach Hause und stellen fest, sie haben wunderbare Kinder. Die sind gut drauf, die sind fröhlich, die sind super drauf. Ja. Und wenn die diese 3 Stunden meinetwegen so gemacht haben und Aliens abgeschossen haben, sind sie nicht gut drauf und sind so, fühlen sich nicht gut und sind irgendwie, naja, einfach schlecht drauf. Das wissen alle Eltern. Trotzdem ist es schwierig mit den Sonntagsnachmittagsspaziergängen. Also ich bin 6-facher Vater, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Es ist schwierig, aber trotzdem, wenn man mal die Wissenschaft kennt, die Wissenschaft hat gezeigt, dass Menschen sich systematisch täuschen, wie gut ihnen Natur tut. Sie sagen ein bisschen und der Effekt ist groß. Das ist interessant. Ja? Also wir kennen uns selbst schlecht. Ja? Wir unterschätzen diesen Effekt maßlos. Und wie groß der ist, ist eine ganz verrückte Studie, das ist die hier, die hat man in England gemacht. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sowas gibt, aber ich bin neulich drüber gestolpert. Die ist schon 15 Jahre alt, aber ich habe die bis vor kurzem nicht gekannt, weil die ist wirklich verrückt. Da hat man, es gab also eine Wohnungsbaugesellschaft, die hatte Sozialwohnungen zu vermieten. Die sind genauso hoch und genauso grässlich, aber hier sind Bäume drumherum, ja, und hier halt keine. Jetzt hatten die 12 so Wohnblocks und die haben bei allen 12 Wohnblocks geguckt, wie viele Bäume stehen da drumherum. Und wie viel Gras ist da drumherum? Und haben dann gemessen, also wie viel Grün ist um die Wohnblocks rum. Dann haben sie Bewerber, also Sozialhilfeempfänger, die eine Sozialwohnung brauchten. Ja. per Zufall in die Wohnblöcke geschickt, sodass man immer wusste, wir schicken jetzt also die Familie mit einem Kind und Mutter, Vater etwa so alt und so ein Einkommen. Wenn man dann eine ähnliche Familie hatte, hat man die dann genau in einen Wohnblock. Wenn die sehr im grünen Wohnblock sitzen, sitzen die im sehr wenig grünen Wohnblock. Also man hat eine randomisierte, kontrollierte, prospektive Studie gemacht zu den Auswirkungen der Begrünung um einen Wohnblock rum auf die Entwicklung der Kinder in den Familien. Und es kam ganz klar raus, die Kinder, die im Grünen waren, die haben sich besser entwickelt, als die Kinder, die nicht im Grünen waren. Also das sind Studien, da kann man immer sagen, naja, also die guten Eltern, die machen halt auch Spaziergänge, aber die kümmern sich eh um ihre Kinder. Und die Eltern, die sich halt nicht um ihre Kinder kümmern, die lassen die vor dem Bildschirm abhängen. Und deswegen gibt es halt dann die Unterschiede. Nein, man kann ganz klar sagen, Natur wirkt sich ganz positiv und noch einmal im randomisierten, kontrollierten, prospektiven Design aus auf die Entwicklung von Kindern.
Aufmerksamkeitsstörungen hätten nach Professor Spitzer auch damit zu tun, dass Kinder im Beton aufwachsen. Wachsen sie im Grünen auf, sind die Ergebnisse wesentlich besser. Spitzer verweist auf eine amerikanische Studie.
Attentional Functioning, also wie gut ist die Aufmerksamkeit? Wenn Sie im Haus gespielt haben, wenn Sie draußen, aber in einem bebauten Gebiet, also mit Teer und Beton und so gespielt haben, oder wenn Sie in der grünen Natur gespielt haben. Die Aufmerksamkeitsfunktion nach dem Spielen ist besser nach dem Spielen im Grünen als nach dem Spielen im Beton oder nach dem Spielen im Zimmer. Das hat man gleich nochmal gemacht, noch eine andere Studie, die ist dann 2009 erschienen. Besser nach einem Lauf im Park. Also man kann auch so rumlaufen, man kann auch in der Stadt rumlaufen, das macht es nicht so gut. Wenn man im Park rumläuft, ist man aufmerksamer, wird noch verrückter. Kreativität. Es ist schwierig zu sagen, was das ist. Die meisten Leute haben eine völlig falsche Vorstellung. Die denken, wenn man sich die Hände mit Fingerfarben vollmacht und an die Wand klatscht, ist das kreativ. Das hat mit Kreativität nichts zu tun, das ist Wände beschmieren. Kreativ sind sie, wenn sie schon ganz viel wissen, aber ihnen die Lösung für ein Problem trotzdem nicht einfällt. Und wenn sie dann zum Beispiel durch den Wald laufen oder noch besser durch den Wald joggen oder sich in die Sauna begeben oder irgendwie so an gar nichts denken und plötzlich fällt ihnen die Lösung ein. Sie denken genau nichts darüber nach, aber sie fällt ihnen ein. Nebenbei die Voraussetzung, dass sie sich ganz viel mit der beschäftigt haben. Also so einfach so fällt ihnen gar nichts ein. Aber wenn sie ganz viel wissen und haben auch noch ein Problem, dann haben sie vielleicht Glück und es fällt ihnen was ein. Edison, 99% schwitzen, 1% Inspiration, das meinte der damit. Also einfach nur sagen, ich bin jetzt mal kreativ, ist völliger Blödsinn. Sie sind kreativ, wenn Sie ganz viel wissen und Ihnen dann noch was Neues einfällt, aufgrund dieses vielen Wissens. Kreativität kann man messen, da gibt es Kreativitätstests. Ich mache jetzt mal einfach mit Ihnen. Es gibt ein Wort, das passt zu allen drei Wörtern. Was passt zu Wald, zu Frosch und zu Säge? Laub, jawohl. Laub, Wald, Laub, Frosch, Laub, Säge. Jetzt haben Sie noch mal eine Chance. Was passt zu Schach, Bahn und Charakter? Zug, jawohl. Muss man erst mal drauf kommen, ne? Von diesen Paaren gibt es, also von diesen Dreiern, gibt es über 130 Stück. Und die kann man einfach abfragen. Und dann kann man gucken, Dalli, Dalli, wie viel schafft einer in einer Minute? Oder also so kann man Kreativität leicht testen. Nun weiß man schon länger, wenn jemand ängstlich ist, fällt ihm nichts ein. Das liegt daran, dass wenn Sie ängstlich sind, da haben Sie einen ganz engen Fokus und denken darüber, und wenn Sie auf dünnem Eis einbrechen, da wollen Sie sich nicht zurücklehnen und das Problem lösen. Ja? Nee, Sie müssen da raus, sonst sind Sie tot. Ja? Also Sie lassen das Problem nicht auf sich wirken, wenn Sie gerade eingebrochen sind im Eis. Ja? Sondern Sie machen was. Und es ist wichtig, dass Sie dann nicht an alles Mögliche denken, sondern an das eine, was Ihnen jetzt hilft. Deswegen unter unmittelbarer Lebensgefahr ist kein Mensch kreativ. Unter Angst braucht es keine Lebensgefahr. Angst reicht schon, auch nicht. Wenn Sie aber so gut drauf und locker sind, ja, dann ist eben nicht der Fokus so eingeschränkt auf nur eins, wie unter Lebensgefahr, das ist wichtig, sondern da sind Sie ein bisschen breiter. Dann aktivieren Sie so alles drumherum, auch ein bisschen. Und dann fällt Ihnen viel ein. Dann sprudeln die Ideen. Und das hat man tatsächlich schön zeigen können. Wenn man den Leuten Angst macht, sind die Kreativitätstests schlecht. wenn man versucht, dass sie sich entspannen, locker sind, sind sie in Kreativitätstests gut. Jetzt kann man auch andere Tests machen. Zum Beispiel kann ich Ihnen einen Text geben, wo ich 10 Tippfehler reingemacht habe. So ein kleines Textchen. Und dann sage ich, korrigiere mal den Text. Und da findet man es genau umgekehrte. Wenn Sie locker drauf sind, finden Sie keine Fehler. Wenn Sie ängstlich sind, finden Sie alle Fehler. Sie sind eben genau, wenn Sie ängstlich sind. Ja? Dann finden Sie Fehler. Aber es fällt Ihnen nichts ein. Ja? Und wenn Sie gut drauf sind, fällt Ihnen was ein. Aber Sie finden keine Fehler. Das geht uns allen so, das ist völlig normal. Man muss nur noch eins wissen, wenn hier ist ganz genau und es fällt einem nichts ein und hier ist ganz entspannt, fällt einem viel ein, aber ungenau. Wenn das so die Bandbreite dessen ist, was Menschen sein können, da sind wir alle irgendwo dazwischen. Aber der Witz ist, der eine ist irgendwo hier und der andere ist hier. Und um diesen Punkt rum schwankt dann jeder so ein bisschen. Also auch der eher Ängstliche ist auch mal ein bisschen lockerer drauf und auch der Lockere hatte mal Angst. Ja? Aber wir schwanken alle so um irgendeinen Punkt. Und das nennt man auch Charakter. Da gibt es eben so Happy-Go-Lucky-Typen. Passt schon. Ja? Ich bin heute von Düsseldorf nach München geflogen und fliege morgen von München nach Wien. Und ich hoffe jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug besteige, dass der Fluglotse, der für meinen Flug verantwortlich ist, so ein ängstlich subdepressiver Typ ist. Ja? Der genau hinguckt, hey, da ist noch ein Fleck und da, hey, oh, passt das, ja? Wenn du sagst, oh, passt schon, ja. Den wollen sie nicht als Fluglotsen. Ja? Umgekehrt, wenn sie vielleicht in der Werbebranche tätig sind, das soll ihnen viel Blödsinn einfallen und muss nicht so genau sein, ja, dann können sie eher das machen. Aber jeder sollte sich selber ein bisschen kennen und wissen, was am eher liegt. Denn die Menschen sind nicht gleich. Und noch ein Tipp. Jeder von uns muss ja mal eher kreativ sein und mal Fehler finden. Der Deutschlehrer, der also die Deutschaufsätze liegen lässt, bis es nimmer länger geht und dann hektisch und ängstlich, ob er es noch schafft, die Deutschaufsätze korrigiert, macht es genau richtig, denn er findet die meisten Fehler. Wenn Sie aber einen kreativen Bericht schreiben sollen, wo überhaupt nicht klar ist, was da überhaupt jetzt, wie die Gedanken da laufen sollen, und Sie müssen da jetzt was neuen Text verfassen, ja, und Sie warten bis zum letzten Drücker und sind ängstlich, dann ist Ihr Hirn leer. Ihnen fällt nichts ein. Ja, ist ganz wichtig. Also es hängt von der Aufgabe ab, ob Sie sie bis zum letzten Drücker oder lieber gleich anfangen. Wenn es um Genauigkeit geht, letzter Drücker ist okay. Ja? Wenn Sie eine kreative Aufgabe, die meisten Aufgaben, die wir heute so in der Uni kriegen, sind eher kreativ. Wer das bis zum letzten Drücker macht, der hat schlechte Karten. Also der kriegt nichts zustande. Ist leider so. Das wissen wir alles. Weswegen es wichtig ist zu wissen, dass man in der Natur, das hat man eben auch gemessen, tatsächlich kreativer ist. Zunächst mal hat man gemessen Kreativität auch beim Joggen. Und das war die eine, Creativity in the Wild. Sie gehen also in die Natur und machen Kreativitätstests und dann machen sie den nochmal im Beton, und zwar mit anderen Wörtern, ne? Klar. Und dann sind sie in der Natur besser gewesen als im Beton. Ja? Aber dann hier das, give your ideas some legs. Das heißt, sie joggen und machen einen Kreativitätstest. Oder sie sitzen und machen einen Kreativitätstest. Und dann beim zweiten Mal sitzen sie wieder und machen Kreativitätstest. Oder sie joggen dann und machen Kreativitätstest. Oder sie haben vorher gejoggt und sitzen dann. Raus. Wenn sie sitzen zum Zeitpunkt 1 und zum Zeitpunkt 2, sind sie zum Zeitpunkt 1 nicht kreativ und zum Zeitpunkt 2 auch nicht. Das ist, wie viel hat einer in zum Beispiel einer Minute von diesen Puzzeln gelöst? Wenn sie sitzen und dann laufen, dann sind sie nach dem Laufen kreativ. Wenn Sie laufen und dann sitzen, sind Sie nach dem Laufen kreativ, aber beim Sitzen hinterher immer noch. Also erst joggen und dann kreativ sein, nicht umgekehrt. Ja? Das ist wichtig. Sie können die Kreativität also nach dem Joggen noch eine ganze Weile im Sitzen rüber retten und immer noch kreativ sein. Ja? Das ist wichtig. Jetzt kann man die Frage stellen, naja, wenn ich also im Zimmer sitze, bin ich nicht kreativ. Wenn ich im Wald jogge, bin ich kreativ. Woran liegt denn das jetzt? am Wald oder am Joggen oder eben am Zimmer und am Sitzen. Wissenschaftler finden solche Probleme toll. Deswegen das Problem hat man gelöst. Man muss da nur kreativ sein. Man muss sich nämlich noch zwei extra, man muss nicht nur im Zimmer sitzen oder im Wald joggen, nein, man muss auch im Zimmer auf dem Laufband joggen oder auf dem Rollstuhl sitzend durch den Wald geschoben werden. Oder im Zimmer sitzen oder im Wald joggen. Das hat man tatsächlich gemacht. 4 Bedingungen. Was kommt raus? Das ist wieder Kreativität, und zwar ein leichter und schwierigerer Kreativitätstest. Und da sehen Sie, Indoor Sitting, im Zimmer sitzen, sind Sie am wenigsten in beiden Tests, am wenigsten kreativ. Wenn Sie innen drin auf dem Laufband laufen, ist schon deutlich besser. Bewegen bringt's. Wenn Sie im Rollstuhl durch den Wald geschoben werden, sind Sie auch viel besser, als wenn Sie drin sitzen. Und am besten ist es, Sie laufen durch den Wald. Dann sind Sie am allerbesten. Ja. Also hier kommt raus, es ist tatsächlich beides. Ja. Es ist tatsächlich beides. Sowohl die Bewegung als auch die Natur haben einen ergänzenden, positiven Effekt auf ihre Kreativität. Ja. Das ist aber witzig, dass man das hat finden können, aber man konnte es finden. Der letzte Gedanke, der mir auch ganz wichtig ist, ist folgender. Bewegung hat sogar einen positiven Effekt auf unser moralisches Dasein. Also ich habe jetzt von körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, von Emotionen gesprochen, aber ich rede jetzt davon, wie gut ein Mensch ist. Studenten laufen über den Campus, entweder im Gleichschritt oder jeder, wie er so laufen will. Und hinterher macht man so ein Spiel, wo die sich gegenseitig Vertrauen schenken müssen, und dann kriegen sie am meisten davon, und wenn sie sich eher misstrauen, haben sie alle nichts davon. Und die Studenten vertrauen sich gegenseitig mehr, wenn sie im Gleichschritt gelaufen sind vorher. Kinder, 4-Jährige, die gemeinsam ein Lied singen, hinterher Gummibärchen kriegen und die Möglichkeit haben, ihre Gummibärchen mit anderen Kindern zu teilen, teilen mehr, wenn sie gemeinsam gesungen haben, als wenn jeder für sich gesungen hat. Also gemeinsam eine koordinierte Arbeit machen, also einfach nur koordiniert sich bewegen. Ja, führt, und da gibt es wirklich mittlerweile ein Dutzend Studien zu, bei Kindern und bei Erwachsenen zu mehr Kooperation. Man kann sagen, wieso ist das so? Aber man kann leicht überlegen, wenn man sich gemeinsam bewegt und merkt, hey, der tickt ja auch so. Also gemeinsam tanzen zum Beispiel ist auch was, einen Gruppentanz machen. Ja? Dann bewegt man sich gemeinsam und merkt so, hey, der tickt ja so wie ich, der schwingt ja so wie ich. Wir haben da was gemeinsam und wir kriegen gemeinsam diese gemeinsame Bewegung hin. Und wenn es dann darum geht, dem was Gutes zu tun, da bin ich eher dabei. Ich verteile mehr Gummibärchen an andere und behalte mir weniger, wenn ich mit denen getanzt habe oder gesungen habe oder mich einfach nur gemeinsam bewegt habe. Wie gesagt, in guten, sehr methodisch, ganz guten Studien wissenschaftlich nachgewiesen. Und jetzt kommt das Dollste. Natur hat den gleichen Effekt. Wenn Sie mit Leuten, Sie machen einfach, Sie gehen mit einer Gruppe irgendwo hin und dann sagen Sie, ach, lassen jetzt eine Sammelbüchse rumgehen und spendet doch mal was für die Behinderten in der Welt oder irgendwas. Ja, Sie erfinden was und das machen Sie so nebenbei und zufällig. Und was kommt raus? Wenn Sie irgendwo hingehen, auf die Straße, Asphalt, Betongebäude oder Sie gehen in den Wald. In Ihrem Klingelbeutel ist mehr drin, wenn Sie im Wald gehen. Leute geben mehr. Also das ist nicht, die fühlen sich nicht nur wohler und sagen, ach, ich fühle mich halt so gut. Nee, die geben mehr, wenn sie in der Natur sind, als wenn sie nicht in der Natur sind. Und das hat man immer wieder. Das verrückteste Experiment geht so, Sie gehen entweder in die Natur oder Sie gehen irgendwo in die Betonwüste und dann mit Studenten hat man das gemacht. Und dann sagt man, ja, ihr müsst jetzt noch einen Fragebogen ausfüllen. Und dann kommt der, teilen Sie einen Fragebogen aus. Ach Gott, wir haben ja keine Bleistifte. Und dann, hey, bring doch mal Bleistifte. Und dann kommt Ihr Forschungsassistent und bringt eine Schachtel Bleistifte. Und der hat vorher geübt, dass er die Schachtel Bleistifte, wenn er bei der Gruppe ankommt, genau bei der Gruppe fallen lässt. Was Sie messen ist, wie viele Bleistifte werden von der Gruppe aufgehoben. Das ist das, was Sie messen. Sie messen so spontanes, hilfsbereites Verhalten. Wie viele Bleistifte heben die anderen dem Trottel auf? Was kommt raus? In der Natur heben Sie deutlich mehr Bleistifte auf als in der Betonwüste. Also Sie können im Experiment nachweisen, dass Natur, genau wie koordiniertes Bewegen, wie man heute sagt, prosoziale Effekte hat. Ja. Wir werden zu besseren Menschen, wenn wir uns bewegen, miteinander, und wenn wir miteinander uns am besten noch in der Natur bewegen. Ja. Ich habe gerade vor kurzem zwei große Studien noch ausgebuddelt zu den Auswirkungen des Pfadfindertums in jungen Jahren. Das haben die Amis und die Engländer vor wenigen Jahren publiziert. Jeweils Daten zu Zehntausenden von Leuten. Da kommt raus, je mehr Stunden die als Pfadfinder in der Jugend verbracht haben, desto gesünder sind die 50 Jahre später und desto besser geht es ihnen 50 Jahre später. Und man konnte zeigen, dass es nicht daran liegt, dass die Gesunden halt vorneweg Pfadfinder sind und die Kranken halt gar nicht Pfadfinder werden. Man konnte nämlich gucken, wie gesund waren die vorher und dann konnte man das rausrechnen und dann konnte man zeigen, dass Pfadfinder hat einen Effekt. Und es gibt, wie gesagt, eine Riesenstudie aus England und eine riesengroße aus Amerika. Bei uns hat man ja Pfadfindertum zum Teil wieder abgeschafft, aber es gibt es immer noch. Und wenn es noch nicht gäbe, müssten wir es erfinden, weil in der Natur was machen, gemeinsam machen, am besten noch mit der Wandervogel-Idee kombiniert, nämlich singen und musizieren in der Natur, gemeinsam, koordiniert, das Beste, was die Kinder antun können. Ja, da entwickeln die sich zu Pfundstypen als Erwachsene.
Bewegung ist gut fürs Gehirn, Jogging ist gut und die bei der Bewegung wachsenden Nervenzellen sollten genutzt werden. Wozu? Für Hirnaufgaben.
Bewegen ist gut fürs Gehirn, das beste Gehirnjogging ist Jogging, aber Sie müssen auch dann was machen mit dem, was Sie, also mit den neuen Nervenzellen, also sich wirklich mit komplizierten Dingen beschäftigen, zum Beispiel mit einem Enkel, der Ihnen ja auch wieder soziale Umgebung verschafft und das ist auch gut, wenn man alt ist, da braucht man das. In der Natur auch gut, habe ich gesagt, Musik, Tanz, Theater, tun mit Händen, ganz wichtig für Kinder. Merke, hier steht nirgendwo Tablet, Computer, Smartphone. Das verhindert, das will ich jetzt gar nicht drüber reden, ist heute nicht mein Thema, Gott sei Dank. Ja. Aber es ist wichtig, es ist ganz wichtig. Wir können eigentlich Kinder, wir können auf die vertrauen, dass die vieles richtig machen, wenn wir sie nur lassen. Und das muss man heute auch fast als Wichtigstes sagen, die singen von allein gern, die spielen von allein gern, die bewegen sich von allein gern und machen eigentlich alles richtig, es sei denn, wir machen irgendwas falsch in der Anleitung der Kinder, indem wir ihnen die falschen Sachen zu essen geben, sie nicht sich bewegen lassen oder auch noch die falschen Spielzeuge geben. Sie wissen es jetzt besser und ich finde es klasse, dass in diesem Ländle hier die Natur so wunderschön ist, dass man freiwillig dahin geht und ich mache das jetzt auch mal irgendwann, hoffe ich bald. Und ja, freue mich, wenn ich mal wieder einen von Ihnen dann sehe, der mir erzählt, Herr Spitzer, jetzt habe ich mich noch mehr bewegt, wo ich Ihren Vortrag gehört habe. Danke fürs Zuhören.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie eine Zusammenfassung eines Vortrags zum Thema über die besondere Bedeutung von Bewegung für die geistige Entwicklung von Kindern, den der Hirnforscher Professor Dr. Manfred Spitzer auf Einladung der Initiative Vorarlberg bewegt gehalten hat. Wir danken für die Überlassung des Mitschnitts für diese Sendung.
Fokus. Eine Kraftquelle in jeder Hinsicht. Fokus. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Für Reaktionen zur Sendung erreichen Sie mich unter johannes.schmiedle@orf.at. Ich habe gelernt, welch außergewöhnliche Bedeutung Bewegung draußen an der frischen Luft für die geistige Entwicklung von Kindern, aber nicht nur für diese, sondern auch für jeden von uns hat. Das Paradoxon, das in dieser Sendung von Professor Spitzer gesagt wurde, lautet: Je mehr im Gehirn drin ist, umso mehr passt hier rein. Es wird offenbar nie voll. Und Jogging ist das beste Gehirnjogging, beziehungsweise Sport ist mehr als nur Schwitzen. Machen wir uns mit all diesen Erkenntnissen auf den Weg. Wir, das sind Tonmeister Hans Hammer und Johannes Schmiedle als Gestalter dieser Sendung, machen Sie es gut.